Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Dr. Sven Bettermann, Global Head of Digitalization bei der Evonik. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Moin Sven, schön, dass du da bist.
Und Sven, du bist angereist gerade aus Essen, nicht so weit weg. Bisschen Stau gehabt.
Richtig, aber hat alles wunderbar geklappt.
Ja, tipptopp.
Genau, wir verfolgen uns schon eine ganze Weile. Und heute haben wir die Möglichkeit, dich ein bisschen besser kennenzulernen, was du bei der Evonik machst, was Evonik überhaupt macht. Und lass uns ruhig ein bisschen zurückgehen, deinen Werdegang besser verstehen. Ich weiß, du hast Chemie gemacht, studiert, promoviert in Hamburg.
Stimmt.
Und eine Menge Auslandserfahrung gesammelt. Shanghai, Singapur, Portugal, war eine Menge dabei. Geh mal so ein bisschen durch. Ich meine, den Fokus werden wir später auf Dissertation legen, glaube ich. Aber so ein bisschen im Vorhinein so, was bist du für ein Mensch eigentlich? Das wollen wir ja auch herauskitzeln hier.
Das Allerwichtigste, Bernhard, vorweg. Er ist Dortmund-Fan. Sonst würde er hier gar nicht sitzen.
Okay. Hacken wir.
Kam guter Connect.
Das genau. Sein.
Nee, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich wirklich sehr, die Aufnahme heute mit euch machen zu können. Du hast es richtig gesagt. Also ich stamme ursprünglich aus Südniedersachsen. Kleines Nest zwischen Hannover und Göttingen. Bin dann fürs Studium nach Hamburg gezogen und habe Chemie studiert im Bachelor und Master. Und auch in Hamburg promoviert. Und wie du gesagt hast, vollkommen richtig. Irgendwann hat es mich so ein bisschen in die Welt verschlagen und hat mich dann irgendwie total gereizt, neue Länder kennenzulernen, über den Tellerrand zu gucken, was anderes zu sehen. Und genau, war dann im Master für ein Forschungsprojekt in Portugal, Lissabon. Mhm. Sehr tolle Zeit, spannendes Land übrigens. Und bin dann zurückgekommen und dachte mir, ja, akademische Ebene mal kennenzulernen im Ausland ist super. Jetzt würde ich aber gerne auch noch mal die Unternehmenswelt aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und war dann in Shanghai 6 Monate über ein Talentprogramm bei der BASF damals. Glaube ich, eine meiner prägendsten Zeiten in China. Ich hatte auch Möglichkeiten, mal in die USA zu gehen, aber wollte unbedingt mal irgendwie was ganz anderes kennenzulernen. Ich sage immer so gerne, wenn man irgendwie mal ein westliches Land gesehen hat, dann kommt man schon irgendwie zurecht. Und China war wirklich ganz tolle Erfahrung, Unternehmensumfeld da dann gehabt, war aber auch ein Innovation Campus. Mhm. Also da auch schon also sehr, sage ich mal, in die Forschung und Entwicklung eingetaucht. Bin dann zurückgekommen und dann, genau, mit der Promotion gestartet in Hamburg.
Ja, ich habe mir sagen lassen, das ist ein sehr selektives Programm bei der BASF, das du da gemacht hast, also sehr competitive. Da muss man schon durch mehrere Schritte gehen. Also da kann man nicht einfach mal so hingehen, oder?
Ja, stimmt. Die hatten 30 Kandidaten ausgewählt aus unterschiedlichen Fachbereichen. Also jetzt nicht nur aus Naturwissenschaften, na, auch Economy, Business und dann wurden immer 30 Leute ausgewählt pro Jahrgang, die dann in die Welt quasi entsendet wurden.
So, und so ein Jahrgang, das sind ein paar mehr, ne? Also, was ist das, Größenordnung?
Ich weiß, es waren bestimmt 4-stellige Anzahl an Bewerbungen, die da reingegangen sind.
So, und da unter den 30 zu sein, was war da der Hack? Einfach, hast du immer super Noten gehabt, du hast immer irgendwie Bestleistungen gezeigt oder wahrscheinlich schon?
War schon, glaube ich, ganz in Ordnung.
Ja, weil irgendwie musst du mal sehr hinkriegen, ne? Unter den 30 zu sein dann.
Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich durch die Motivation. Also ich hatte auch wirklich gezielt, ich wollte nach Shanghai, ich wollte nach China, hatte aufgezeigt ein bisschen auch so den Hintergrund, wieso ich dahin wollte und aus welchen thematischen Grundlagen ich dort dann auch ungefähr arbeiten wollte. Könnte mir gut vorstellen, dass das überzeugt hat.
Anscheinend.
Das heißt also, BASF war eher zweitrangig, sondern tatsächlich einfach die Vision, Asien, das Umfeld. Oder spielte BASF, also hätte es auch eine andere Company sein können?
Ich glaube, das Gesamtpaket hat es ausgemacht. Ich wollte gerne einen Großkonzern kennenlernen zu der Zeit, weil auch viele, glaube ich, so im Chemiekontext, es ist sehr wissenschaftlich natürlich orientiert. Und es wird nicht so viel angeboten, dass die Leute Unternehmenspraktika machen oder irgendwie Auslandsaufenthalte dann noch in dem Bereich machen. Das heißt, ich wollte gerne einen Großkonzern einmal von innen kennenlernen, gepaart mit der Chance nach China. Und dieses Programm, Bernhard, wie du es gesagt hast, hat mich schon sehr gereizt, da irgendwie dazuzugehören. Ist, glaube ich, auch so, hat sich im Nachgang auch ein bisschen weitergezogen. Werden wir dann über die Evonik dann wahrscheinlich auch noch sprechen. Ich mag es auch gern, mit inspirierenden Leuten mich auszutauschen, ne? Und da irgendwie zu einer Gruppe dazuzugehören, auch ein bisschen gepusht zu werden, ne? Und da irgendwie in diese Riege, das macht schon sehr viel Spaß.
Ja, hast du noch Kontakt zu der damaligen Zeit mit Menschen, die du dort kennengelernt hast?
Ja.
Bis heute?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, das ist dann der Beweis auch, ne? Dass das also sehr wertstiftend, also richtig Mehrwert hatte.
Ja, definitiv. Also es bleiben immer so eine Handvoll vielleicht, ne? Und dann sind ein paar, mit denen man wirklich noch sehr eng im Austausch ist. Absolut.
Ja, für die kurze Zeit dann. Okay, spannend. Ich glaube, du bist der erste Chemiker hier tatsächlich im Podcast. Also wir sind ja im Datenbusiness-Podcast, also ist ja sehr technisch auch. Nicht so sehr gehen wir ins Detail, aber wir hatten hier schon aus der Physik und sonstig irgendwie Informatik natürlich ganz viel, Computer Science. Ich glaube, Chemie interessanterweise, oder? Ich meine, noch tatsächlich nicht. Und ich stelle das auch immer wieder fest, so wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, wenn die jetzt Data Scientists und so suchen, ja, Datenexperten, Expertinnen suchen, sind da sehr selten Menschen aus der Chemie dabei, die sich bewerben. Also es hat viele Gründe. Wahrscheinlich, weil viele irgendwie in der Forschung bleiben oder sehr chemienah dann weiterarbeiten und nicht so sehr in den Bereich Data gehen. Das ist aber dir anscheinend anders.
Ja. Obwohl, ich würde gern einen kleinen Exkurs dazu geben, weil es ist eigentlich total spannend, weil wenn wir einen chemischen Prozess, eine chemische Synthese machen und wo, sag ich mal, jetzt ist ja Daten in aller Munde, aber selbst auch vor ein paar Jahren, es wurden ja eigentlich immer, es wird Temperatur gemessen, es wird ein pH-Wert gemessen, es wird irgendwie ein Reaktionsverlauf abgebildet und da werden eigentlich Unmengen an Daten auch produziert, ne, und gesammelt. Ja. Dann das Produkt wird natürlich irgendwie analytisch ausgewertet. Das heißt, auch dort fallen ein Haufen Daten an und die werden dann irgendwie ausgewertet im Nachgang, ne? Und Analytik mitbetrieben.
Ja.
Also eigentlich,
also
der
eigentlich,
Connect ist da, ne? Ist aber da, ne? Ich gebe dir recht. Also es sind Wissenschaftler oder ich sag mal so aus den MINT-Bereichen schon einige, aber es stimmt. Aus der Chemie eher weniger.
Eher weniger, ne? Und einer der Gründe ist vermutlich, nach einer Promotion sind oder erstmal promovieren überhaupt viele. In der Chemie, ne? Ja. Das ist schon mal so, also ein sehr hoher Akademisierungsgrad und dann viele bleiben irgendwie an der Uni oder sehr forschungsnah, ne? So, das scheint einer der Gründe zu sein. Was hast du in deiner Promotion gemacht?
Ja. Es ging um 3D-Druckanwendungen im Bereich der digitalen Entwicklung von chemischen Prozessen. Erstmal, ne, so der Titel und der allgemeine Tenor des Kontexts. Wir waren die Ersten, die einem 3D-gedruckten Reaktor eine chemische Synthese gemacht haben, in einem Kunststoff-3D-gedruckten Reaktor, muss man sagen. War zwischen 2016 und 2019, also auch noch gar nicht so lange her. Total spannend. Und das hat mich irgendwie total gepackt. Und da muss man natürlich selbst modellieren. Also man muss die 3D-Modelle am Computer irgendwie erstellen, sie dann 3D ausdrucken. Dann haben wir uns eine Technikumsanlage aufgebaut, haben da dann die 3D-gedruckten Reaktoren eingebaut und dort dann die chemischen Synthesen gefahren. Und dann ging es weiter. Reactionware haben wir das genannt. Also zum Beispiel auch 3D-gedruckte Rührer entworfen und entwickelt, basierend auf den Needs der chemischen Prozesse, ne, und Parameter.
Sag mal, kurze Nachfrage, diese 3D-Drucker, sind die irgendwie anders als das, was man so kaufen kann, so handelsüblich?
Gute Frage. Also wir haben das so ein bisschen auch auf die Spitze getrieben, ne? Wir haben, sag ich mal, richtig gute 3D-Drucker, aber haben wirklich auch mal herkömmliche 3D-Drucker angeschafft, um damit das einfach mal auszuprobieren, ne? Das ist natürlich irgendwie auch eine Kostenfrage. Und wir haben festgestellt, ich sag mal so, Reactionware kann man damit ganz gut drucken. Wenn wir jetzt aber, um eine chemische Synthese darin ablaufen zu lassen, da entstehen ja auch Drücke beispielsweise. Und dann muss natürlich auch, sag ich mal, die Ummantelung, die muss natürlich möglichst stabil sein, ne? Dass dort die Chemie nicht rausläuft, sage ich jetzt mal, ne? Übertrieben gesagt. Von daher, man braucht schon einen ganz guten 3D-Drucker, aber es muss jetzt auch kein super high sophisticated Drucker sein.
Und Reactionware ist also quasi Material, das du für Reaktionen brauchst. Also im Labor hast du, wo die Reaktionen stattfinden. Und all das kannst du 3D drucken, anscheinend. Weil das heißt ja eigentlich Chemie, du hast eher so Chemical Engineering gemacht oder also quasi das Drumherum eher. Also die Chemie selbst hast du gar nicht beforscht, sondern, oder?
Auch,
aber nicht im Fokus.
Es
ging eher darum, sagen, dass andere Menschen mit den Dingen, die du da erzeugst, Chemie machen können.
Ja, genau so war es. Ja. Und es war wirklich dieser Overlap aus, wir hatten auch viele Ingenieure in unserem Arbeitskreis oder anliegend, aber es war technische Chemie, das war der Fachbereich. Genau wie du es gesagt hast, also ich hätte es fast nicht besser ausgedrückt.
Okay, und ich habe natürlich im Vorhinein auch ein bisschen in Paper reingeschaut, deswegen bin ich durchaus vorbereitet. Also du hast ja einige Erstautor-Paper rausgehauen, auch gut zitiert, das ist ja immer die Metrik in der Forschung. Da sieht man schon, okay, da war Impact, das ist ja nicht für die Tonne.
Stimmt.
Ja. Also das ist ja immer so, wenn zitiert heißt, andere Menschen arbeiten damit weiter.
Ja.
Und das ist bei dir so gewesen, du hattest auch Kollaboration, also da waren viele Köpfe mit dabei, auch üblich, aber muss man auch erstmal hinkriegen. Und das ist 2019 dann zu Ende gegangen, ne? Bist du ja raus aus der Wissenschaft. Ja.
Wo du es eben angesprochen hast, das ist das Paper, was am meisten zitiert wird.
40 Mal oder so, ne, glaube ich.
Ja, genau, das ist eine. Sehr gut. Mhm. Ja.
Hätte ich gar nicht gewusst. Also, hab ich Hausaufgaben
gemacht. Absolut, absolut. Ja. Das hat mich dann wirklich, glaube ich, auch total gepackt, was Digitalisierung, Daten und so angeht. Da haben wir quasi ein Modell entwickelt aus Strömungssimulationen, gepaart mit dieser 3D-Entwicklung von den Modellen von Reaktoren. Das heißt, wir haben am Computer das zusammengelegt und programmiert, sodass wir quasi ein Reaktormodell entworfen haben, direkt in dem Modell die Strömungssimulation gemacht haben. Und dann konnten wir schon sehen, ah, das Modell könnte schon was werden, aber wenn wir jetzt vielleicht das noch ändern oder hier nochmal einen Strömungsbrecher oder so mit integrieren, dann wird es vielleicht noch besser werden. Konnten direkt wieder Iterationsschleife weitergehen, die Simulation machen und konnten dann, waren manchmal 5, manchmal 10, manchmal 20 Iterationsschleifen und haben dann gesagt, so, jetzt haben wir ein gutes Modell, das drucken wir aus, das bauen wir in die Technikumseinlage ein und dann machen wir erst die chemische Synthese. Also hat natürlich unglaublich viel mit Effizienz dann zu tun gehabt. Und natürlich, überlegt mal, ihr müsstet, druckt einen Reaktor aus, geht damit in die Anlage, macht dann die Analytik, wie wir es eben gesagt haben. Es braucht alles Zeit. Und das konnten wir wirklich sehr gut alles quasi über eine Digitalisierung am Computer mit Modellen entwerfen. Das war, glaube ich, so. Das war auch das letzte Paper. Wahrscheinlich die meiste Erfahrung schon mal gehabt, aber sehr spannend.
Ja. Ja, und es geht eben nicht nur um Effizienz, sondern auch, dass du da neue Sachen mitmachen kannst, ja, wahrscheinlich. Weil du kannst ja sehr individuell, also 3D-Drucken heißt ja nach deinem Gusto. So, was stellst du dir vor? Kannst du bauen, drucken lassen und dann kannst du Sachen machen, die du vielleicht normalerweise so nicht machen könntest. Ne?
Genau das. Genau das.
Ja. Beobachtest du das heute noch ein bisschen, was da passiert?
Ja.
Okay.
Ja,
doch, also du bist absolut. Da nicht, weil bei Evonik wirst du damit ja jetzt eher weniger Berührung haben, oder?
Habe ich weniger Berührung mit. Allerdings können wir schon mal vielleicht die Brücke auch schlagen, ja, zu Evonik. Wir stellen, sind einer der größten Produzenten für 3D-Druckmaterial.
Ah.
Also Polyamid 12 ist das Produkt, was wir herstellen, was unter anderem für den 3D-Druck auch eingesetzt wird.
Ah, okay. Ja, wir wollen ja gleich verstehen, was Evonik so alles macht. Ist ein sehr spannendes Unternehmen, habe ich im Vorfeld auch festgestellt. Aber sag trotzdem noch mal ganz kurz, weil das wird auch viele da draußen interessieren, warum für dich der Weg dann zu Ende ging in der Wissenschaft? Also ja, du wirst ja auch mal eine Phase überlegt haben, soll ich das weitermachen und wohin könnte die Reise gehen? Ja. Was war so bei dir der Trigger zu sagen, nee, reicht jetzt geht's in die Wirtschaft?
Ja. Ich wusste immer schon relativ früh, dass ich Chemie studieren will und wird das auch jederzeit wieder machen, weil ein tolles Studium ist einfach eine tolle Branche, auch mit super interessanten Menschen. Und dann hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert während des Studiums und dann auch die Zeit in Shanghai, über die wir schon gesprochen haben, wo wir, ich meine, bei der BASF sehr nah am Markt einfach waren. Und das hat mir einfach immer mehr gelegen, muss ich sagen. Mhm. Zum Beispiel gab es immer auch einen Bereich physikalische Chemie. Da werden dann Schwingungen von Elektronen zum Beispiel berechnet. Da ist man in Größenordnung, die sind so klein, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch super spannendes Gebiet, will ich gar nicht absprechen. Allerdings hat es mich einfach immer mehr interessiert, wirklich sehr nah dran zu sein, auch was bewirken zu können, was entwickeln zu können, was eventuell auch mal Potenzial wirklich für den Markt hat. Mhm. Und deshalb dann auch die Entscheidung, okay, in die Wirtschaft zu gehen, ein Unternehmen rauszusuchen.
Schon vor der Promotion war dir das klar dann?
Ja, schon. Okay.
Okay.
Schon,
ja. Okay. Soweit verstanden. Und Evonik, hast du ja auch schon ein bisschen was erzählt. Jetzt wollen wir da erstmal einen Überblick bekommen, ne? Was ist, also Evonik werden viele so vom Namen her kennen. Aber dann hört es auch schon auf vielleicht.
Ja.
Also muss ein bisschen
Sponsor ausdrücken. Von Borussia Dortmund. Ne?
Ja, aber ja, leider ja auch nicht mehr Hauptsponsor. Ne? Ich habe noch das Trikot, wo Evonik vorne auf der Brust.
Für die Pokalwettbewerbe.
Ach so, für den Pokal.
Ja, okay. Das stimmt, ja, aber für die Bundesliga nicht mehr.
Für, leider nicht. Sieht nämlich viel schöner aus als das andere. Ne?
Muss ich auch sagen, schon sagen. Das Deep Purple, ne?
Ja,
das
genau.
Hat auch Wiedererkennungswert.
100%.
Ja, absolut. Nee, genau, Evonik ist ein global agierendes Spezialchemieunternehmen, weltweit aktiv. Über 30.000 Mitarbeiter in unterschiedlichen Ländern und wirklich ganz klarer Fokus auf Spezialchemie gelegen. Ne? Und wir haben jetzt eben schon ein Beispiel gebracht mit Polyamid 12 als Material für den 3D-Druck. Ich glaube, was wir auch mit promoted haben, aber vielleicht dann auch gar nicht mehr so viele wissen. Ich möchte gar nicht groß jetzt über die Corona-Episode sprechen, aber wir haben unter anderem auch die Lipide für die mRNA-Technologie mit hergestellt. Also es sind wirklich Spezialchemieprodukte, B2B-Business, ganz klassisch, die in unterschiedlichen Techniken eingeordnet werden.
Mhm. Das habt ihr aber vorher auch schon gemacht, oder?
Das haben wir vorher auch schon gemacht. Und dann aber auch da wurde mit Pfizer und BioNTech massiv mit hochgefahren. Ne? Und ist jetzt auch einer unserer Wachstumsbereiche, wo wir stark wachsen wollen, auch viel investieren.
Mhm. So, ihr baut keine E-Autos, das ist auch wie so ein Begleittext des Unternehmens, also wenn man sich mal so reinliest. Es werden keine E-Autos gebaut, es werden keine Batterien produziert, keine Endprodukte sozusagen, aber überall dort stecken Evonik-Produkte drin, ne? Also als Zulieferer. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen einen Überblick geben. Also wo überall, was wir so kennen, die Zuhörenden da draußen kennen, steckt Evonik drin.
Ja, genau. Der Bereich, für den ich auch verantwortlich bin, aus der Rolle, wie du es gesagt hast, ne, als Global Head of Digitalization, heißt Care Solutions. Dort stellen wir unter anderem Active Ingredients her für Cremes. Wir haben also große Kunden, die Cremes für die Haut herstellen. Und Active Ingredients sind dann quasi wirklich kleine Bausteine, chemische Komponenten in den Cremes, die quasi dafür sorgen, dass die Bausteine aus den Cremes genau dort ankommen, wo sie sollen und wirken sollen und erst dann aktiv werden. Ja, das ist ja auch so, wenn wir vorher zum Beispiel über die Lipide gesprochen haben, mRNA-Technologie, jetzt wird es natürlich wieder so ein bisschen wissenschaftlich, ne, aber da sprechen wir auch so von Drug Delivery. Das ist auch da, ne, wenn wir über, sag ich mal, Wirkstoffkomponenten sprechen, sorgen wir mit unseren Komponenten dafür, dass die Wirkstoffe wirklich dort freigesetzt werden, wo sie am besten wirken sollen.
Hast du denn ein direktes Beispiel mal, also ein Produkt, was jeder kennt?
Gesichtscreme.
Also das heißt also sehr allgemein, ne, Gesichtscreme. So kannst du dir aussuchen, welche in den meisten steckt Evonik drin.
Genau, also es ist wirklich schwer, weil es ist ein B2B, ne? Zum Beispiel ist L'Oreal einer unserer größten Kunden. Jetzt würde ich anfangen, Werbung für die zu machen.
Quasi, nö, Quatsch, ne? Kannst du ja noch einen anderen Namen nennen.
Aber in die Richtung geht es.
Ja, okay, verstehe. Ja,
spannend. Okay, damit ist es ja wirklich also überall.
Ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Das heißt also, die Erwartung ist auch von L'Oreal, dass ihr das könnt. Also ist das die Erwartung von L'Oreal oder seid ihr damals so, ey, sag mal, wir können das? Liebe L'Oreal, lass uns mal sprechen. Nur von der Historie, ja?
Ja. Wir kommen schon sehr stark aus der Innovation heraus. Also Evonik kümmert sich wirklich, dass die Produkte dahingehend entwickelt werden und wir da marktführend mit sind. Und dann gehen wir natürlich damit zu unseren Kunden.
Okay.
Und dann gibt's, also da ist es her getriggert, ne, um die Frage erstmal zu beantworten. Und dann haben wir natürlich aber auch sehr große Partnerschaften, wo wir dann auch gemeinsam unsere Produkte weiterentwickeln, sodass wir deren Produkte dann natürlich besser machen. Also sehr, sehr kundenzentriert als Arbeiten.
Was ist wahrscheinlich der umsatzstärkste Bereich? Also kann ja auch weiter weg sein von dir, aber wo du so circa weißt, was bei Evonik passiert?
Ja. Wir sind eigentlich ganz gut aufgeteilt, auch unter anderem nach Mitarbeiterzahl und auch Umsatzstärke. Das sind auch das, so was man aus den Geschäftsberichten lesen kann. Ne? Wir sprechen ja über Divisionen, drei unterschiedliche, und dann sind da die Business Lines mit aufgestellt. Da gibt's keine sehr großen Abweichungen. Ne? Also es ist haben jetzt letztes Jahr ca. 15 Milliarden Umsatz gemacht, ne, bei ungefähr 33.000 Mitarbeitern. Und genau so danach sind dann auch die Divisionen aufgeteilt. Wir nennen uns auch die Life Science Division von Evonik. Ne, und dann ist da Care Solutions mit drin als Business Line, Healthcare und Animal Nutrition.
Okay, wow, also sehr diversifiziert. Wenn du es jetzt gar nicht so sagen könntest, dieses eine Produkt ist so hier, das ist so 90% des Umsatzes, im Extrem jetzt mal gesprochen, und der Rest ist mehr so flankierend. Ja. So ist es nicht. Es ist wirklich, also wirklich durch die Bank, überall steckt Evonik drin und macht
Geschäft. Ja. Okay. Selbst in unserem Geschäftsbereich, wir haben über 1.000 Produkte. Also es ist zum Beispiel auch ein Bereich, wo wir sehr stolz drauf sind, was so Sustainability angeht, sind wirklich Extrakte aus Pflanzen, die wir weiterentwickeln, die dann natürlich auch, ne, beispielsweise im Personal-Care-Bereich, Home-Care-Bereich, Shampoos, Cremes eingesetzt werden.
Ah ja, okay. Wie viele Menschen sind in Essen von den 33.000?
Ja, guter Punkt. Headquarter ist in Essen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Mahl mitzählen, ist der größte produzierende Standort, ne, ein bisschen nördlich. Da sind wir dann schon fast mit 10.000 unterwegs. Dann haben wir aber auch noch eine Produktion Essen-Goldschmidt-Straße, wo auch Care Solutions angesiedelt ist. Ist quasi in Essen tatsächlich. Ich sag mal, was ich sehr gut zahlen kann, ist unsere BL, das sind circa 2.000 Mitarbeiter. Aber da sprechen wir dann auch schon wieder weltweit.
Ja. Weltweit, okay. Und du reist gerne. Bist du auch heute noch viel unterwegs?
Ich freue mich eigentlich, dass es jetzt wieder so ein bisschen losgeht. Ne? Durch Corona ist das ja alles so ein bisschen eingeschlafen. Freue mich deshalb auch wirklich jetzt hier zu sein, ne? Und das nicht virtuell aufzunehmen. Ich glaube auch durch die Auslandserfahrung während meines Studiums, auch danach. Ich war mit Evonik auch in Belgien zur Corona-Zeit tatsächlich, war da in Antwerpen tätig. Und war jetzt auch kürzlich erst in London und in Paris auf Konferenzen, wo es natürlich auch um Daten und Digitalisierung geht. Mache ich sehr gerne.
Machst du sehr gerne. Ja, Daten hast du gerade angesprochen, müssen wir auch zu kommen. Was man bei dir aber so aus der Vogelperspektive sofort sieht, du hast auch schnell Karriere gemacht. Ne? Also du gibst Gas, das haben wir ja im Vorhinein schon gesehen. Das kam, glaube ich, auch durch, wenn wir jetzt gerade besprochen haben, was du so gemacht hast mit der BASF zum Beispiel. Also von 2019, Promotion fertig, jetzt Global Head. Das ist ja schon auch
plus, wenn man dich googelt, ist ja schnell sehen, deswegen darf ich es wahrscheinlich auch sagen, North Data, auch du bist ja noch auch als Unternehmer aktiv, ne? Ja,
richtig.
Also genau, auch mega spannend. Kannst du da noch so 2-3 Sätze zu sagen?
Zu den Unternehmen?
Ja, also auch grundsätzlich. Nee, auch wie du, das finde ich zum Beispiel total spannend. Also so diese klassische Konzernkarriere, aber irgendwann zu sagen, ach komm, irgendwie, da gibt es auch nochmal eine zweite Seite. Also man kann ja auch nochmal die Tür aufmachen und irgendwo anders auch nochmal schauen. Wie kam das dazu? Also auch zu sagen, also bevor wir jetzt zu Evonik reinspringen, nur dich als Person kennenzulernen, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, komm, ich versuche mich als Unternehmer, als Selbstständiger auch nochmal nebenbei. Wie kam es dazu?
Ich glaube, wirklich viel, der Ursprung lag viel, glaube ich, in Shanghai. Was ich da so gesehen habe, also was irgendwie möglich ist in der Welt. Mhm. Und deshalb war es mir auch irgendwie nochmal so ein Anliegen, auch zu sagen, ich komme wirklich aus Südniedersachsen, kleines Dorf, ne, bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen. War jetzt nicht so, dass mir das in die Wiege alles gelegt wurde. Aber ich glaube, diese Möglichkeiten fiel dann auch über Stipendien, dass ich ins Ausland gekommen bin. Und dann kam der Stein so ins Rollen, ne? Hab da dann interessante Leute kennengelernt, bin dann offen auf die zugegangen. Ich glaube, ich hatte auch keine Angst, also war immer irgendwie mutig und habe immer gedacht, ach, das ist total cool, das macht Spaß, ne? Und das ist, glaube ich, so auch der Drive, der mich auszeichnet. Ne? Bin immer positiv, immer sehr motiviert bei den Themen dabei. Sag auch dann relativ schnell, ne, wenn das irgendwie nicht in die Richtung geht. Dann kommt ein Turnaround, ne? Dann bewegen wir uns in eine andere, immer mit sehr viel Drive und muss dann sagen, kamen die Themen so, ne? Und dann bei Evonik eingestiegen, auch wieder über ein Talentprogramm. Und ich glaube, in mir drin ist so etwas, ich mag es, Sachen aufzubauen, auf was zu entwickeln. Also wir können ja später gerne auch noch mal so in die unternehmerischen Aktivitäten reingehen. Da ist eigentlich auch so die Hauptmotivation drin, gar nicht mal jetzt irgendwie so, jetzt haben wir das fertige Produkt und dann gehen wir damit weiter, sondern wirklich dieser Aufbau, was entwickeln zu sehen. Wir hatten das vorhin auch schon ganz kurz, wo wir gesagt haben, näher am Markt zu sein, ne, um wirklich auch mitzukriegen, wie das angenommen wird. Das ist einfach eine große Freude und eine große Motivation.
Kann ich voll unterschreiben. Ich weiß genau, was du meinst. Also erst so die Leitplanken und dann schubsen lassen und dann nicht verwalten am Ende.
Ja,
ne?
Genau.
Mit großem Drive. Ja, das Unternehmerische vielleicht zum Schluss. Jetzt sind wir gerade so bei Evonik drin.
Ja, von mir aus auch, aber ich wollte es nur einmal kommen, ne? Das wirst schon mal, das wirst nicht vergessen.
Also das Thema Drive halt, ne? Das ist also wirklich, man sieht das eben bei dir schon wirklich einfach nur, wenn man jetzt auch oberflächlich dein LinkedIn-Profil sich anschaut, dann sieht man, okay, der ist schnell vorwärts gekommen. Und was sind die Aufgaben dabei gewesen und was sind die aktuell?
Gehen wir mal quasi von der Chronologie. Also 2019 eingestiegen, passt, glaube ich, auch ganz gut von dem, was wir eben gesagt haben. Ich wollte nämlich unbedingt mal das Herzstück eines Chemieunternehmens kennenlernen und bin quasi als stellvertretender Betriebsleiter bereits eingestiegen über ein Talentprogramm. Das abgekürzt heißt das IPET. Das steht für International Production and Technology Program. Bedeutet, man ist stellvertretender Betriebsleiter in Deutschland und dann nochmal im Ausland. Wird dann auch nochmal entsendet. Und so kam es auch, dass ich dann in Mal angefangen habe. Circa 100 Personen in diesem Betrieb tätig gewesen. Und ja, total abgefahren. Also da haben wir dann, wo wir vorher irgendwie aus dem Labormaßstab, Technikumsmaßstab etwas sehen und dann mal wirklich in so ein Chemieunternehmen reingehen, wo die Produkte, wo der Wert kreiert wird für so ein Unternehmen, das einmal zu sehen, war unglaublich faszinierend für mich. Tolle Menschen auch, wo viel immer so die Produktion abgetan wird, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ganz, ganz tolle Menschen im Schichtsystem, wo dann auch gearbeitet wird, ne, auch nachts über. Und mit denen dann gemeinsam dort Projekte zu machen, auch so ein Daily Business einfach, ne? Da kannst du morgens, fängst früh morgens an und dann kann natürlich in der Nacht sonst irgendwas passiert sein, ne? Also es bestimmt dann wirklich auch deinen Tagesrhythmus, ne? Muss dann schnell Problem-Solving-Skills irgendwie entwickeln, um da Feuer zu löschen. Ja, ganz tolle Erfahrung. Und bin dann quasi von dort nach Belgien gegangen, nach Antwerpen. Wir hatten in dem Bereich, war ein anderer Geschäftsbereich, muss ich dazu sagen, ein Verbundsystem bestehend aus 5 Betrieben. Total spannend, macht die BASF übrigens auch, ne? Also auch in Ludwigshafen, ne? Größter Verbundstandort der Welt, wo quasi aus dem ersten Betrieb die Produkte erzeugt werden, die im nächsten Betrieb die Edukte sind. Und dann ist es ein kontinuierlicher Prozess. Und um jetzt auch wieder den Connect, ich habe gesagt, das hat mich immer, ne, fasziniert, Digitalisierung und Daten. Da habe ich ein Projekt nebenbei mit leiten dürfen, um in diesem Verbund die Prozesse zu optimieren, die chemischen Prozesse. Und da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, da fallen ja auch wieder unzählige Parameter, Daten an. Und um jetzt auch diese Betriebe miteinander bestmöglichst irgendwie laufen lassen zu können, da steckt ein unglaublicher Hebel drin. Wenn man da Ausbeuten um 1-2% erhöht, vielleicht weniger Edukte einsetzen kann, das ist ein unglaublicher Hebel an Wert, der da generiert werden kann.
Mhm. Unter diesen 5 im Betrieben, allein genau. Da schon die Prozesse zu optimieren. Ja. Das ist eine riesen Herausforderung. Also innerhalb eines Betriebs, aber dann diese 5 untereinander zu vernetzen. Ne? Ja. Okay, und das hast du wie lange dann in Belgien gemacht?
Relativ kurz tatsächlich, ein Jahr.
Ja, gut, okay.
Weil dann die Anfrage kam, Mensch Sven, möchtest du nicht wieder zurück nach Deutschland kommen? Wir haben hier ein total spannendes Programm für dich. Mhm. Und jetzt tauchen wir richtig ein in die Welt, ne, der Daten und Digitalisierung. Da ging es nämlich darum, eine Organisation innerhalb von Evonik zu Data empowern und Data Driven aufzustellen.
Also so als Pilot?
Als Pilotprogramm, genau. Mhm. Man hat da auch wirklich am Anfang geguckt, was machen so die Peers, was ist eigentlich los? Das war 2022. Mhm. Und da lief das Programm schon ein Jahr. Da gab es quasi in einer ersten Phase, ne, erstmal so eine Evaluierungsphase, in welcher Organisation könnte man das bestmöglich machen. Dann wurde auch schon evaluiert, wie ist da aktuell der Stand.
Ganz kurz evaluiert, von außen, von innen?
Von innen, genau. War ein Programm, wo auch
Also ich frage, Entschuldigung Sven, weil es natürlich auch Zuhörerschaft, also interessiert, ne? Also holt man sich eine Beratungsgesellschaft rein, macht man sowas von innen, hat man die Stärke von innen, sowas aufzusetzen? Ja. Weil die Evaluation stelle ich mir, also als Pilot natürlich sauschwierig, ne? Wenn ich es noch nie gemacht habe. Oder hattet ihr da wahrscheinlich Leute, die sowas schon mal, so einen Change hatten? Oder?
Ja, das ist ein super Punkt, Marcel. Also wir hatten 2 externe Beratungsfirmen mit im Programm. Genau, ich glaube, deshalb kommst du auch noch mal drauf. Also wir haben natürlich geguckt, was machen andere Unternehmen, haben dann ein Programm aufgesetzt mit 2 externen Beratungsfirmen und dann auch in Zusammenarbeit, wir haben eine Evonik Digital GmbH und dann wurde geguckt, in welchem Businessbereich kann man das als Pilot starten.
Ja.
Und dann wurde in diesem Programmteam, danke, dass du da nochmal nachhakst, quasi diese Evaluierung gemacht, ne, um zu gucken, wie ist überhaupt der Stand? Ne? Also sind Daten eigentlich ein Thema? Sind die vorhanden? Wie sind auch die Mitarbeiter geschult? Ne? Also da aus unterschiedlichen Gesichtspunkten wurde das aufgezeichnet. Genau.
War das ganz am Anfang noch so, ich sag mal, top secret? Oder war das schon, jeder wusste, was er da macht? Weil, also Hintergrund der Frage ist, wir haben schon viele Gespräche geführt, wo dieses Thema grundsätzlich Data Science in einer Unternehmung als F&E und da wusste keiner, was die machen. War das bei euch auch so? Oder seid ihr da nach vorne, du, wir machen das, wir machen ein bisschen Werbung für uns, wir wollen da und dahin oder plus im Bubble?
Nee, super Punkt. Ich glaube, es war von Anfang an schon präsent.
Mhm.
Und dann aber auch, wo wir quasi so richtig ins Rollen gekommen sind, sind wir da noch mutiger geworden. Weil das war auch ein Gesichtspunkt, wo wir festgestellt haben, du musst das gut kommunizieren. Auch von Anfang an ist ein absolutes Change-Thema.
Ja.
Also das werden wir sicherlich noch drauf kommen, ist auch eins meiner Lieblingsthemen, glaube ich, auch aus den Core-Dimensionen, die wir uns dann rausgepickt haben, für mich der wichtigste Bereich, also wirklich die Menschen, die People-Seite zu verstehen. Und es geht nicht anders, also deshalb auch wieder hier sehr, sehr guter Punkt, du musst es gut kommunizieren, die Leute mitnehmen, bestmöglichst von Anfang an. Ich glaube, das ist auch ein Learning, was wir gehabt haben, was wir gut gemacht haben, aber offensichtlich noch nicht gut genug.
Und was war das für ein Pilot? Also worum ging es da eigentlich?
Ja, genau. Also es war eine Product Line des Geschäftsbereichs, wo man wirklich gesagt hat, so wir wollen jetzt die Menschen Data empowern, um dann wirklich data-driven arbeiten zu können. Großes Thema. So, wenn wir jetzt eintauchen. Wir haben das später auch noch deutlich differenzierter ausgearbeitet. Wir haben uns drei Core-Dimensionen angeguckt. Daten, Technologie, Menschen. Das sind so für uns die drei wichtigsten Kernbereiche gewesen und haben dann wirklich, wenn man sagen, von A bis Z dann wirklich angefangen, wenn wir mit Daten zum Beispiel starten. In welchen Bereichen wird mit Daten gearbeitet? Wie liegen Daten vor? Kommen die Menschen überhaupt auch an die Daten, um damit arbeiten zu können? Wie sind vielleicht Berechtigungskonzepte für Daten, dass gut mit gearbeitet werden kann? Das ist, sage ich mal, dieser Bereich. Technologie sind eher Tools. Also welche Tools gibt es im Unternehmen? Brauchen wir vielleicht neue? Müssen wir uns vielleicht noch um eine andere Lizenz kümmern? Haben die Mitarbeiter die Lizenzen, um mit den Tools arbeiten zu können? Das sind so Themen aus dieser Facette.
Ich habe direkt eine Frage. Sorry, reingrätsche, Sven. Komm mir direkt. Du sagst, die Product Line, das war das erste Thema, die Menschen. Ganz wichtig. Waren das nur Menschen aus Deutschland? War das komplett von jedem Konzern? Also, weil das stelle ich mir auch monsterschwierig vor, weil du sagst ja gerade, die Menschen müssen wir enablen, Anführungsstrichen. Da sind die ja kulturell ganz anders. Also, ob du jetzt aus Asien oder Deutschland, also war das nicht eine Monsterherausforderung?
Ja. Und es wird noch komplexer, weil die Organisation, die wir uns rausgepickt haben, auch absolute Wachstumsbereich gewesen, die haben Akquisitionen getätigt. Also noch kleinere Unternehmen aufgekauft, wo du ja eh schon, wenn du über Menschen sprichst, kulturell ist es weltweit gewesen, auch diese Product Line. Und jetzt stellt euch vor, kommen da noch, das waren vier Unternehmen in den letzten 6 Jahren, die quasi noch weltweit dazugekommen sind, die eh schon integriert werden müssen. Das hat wirklich noch mal einen ganz anderen Komplexitätsgrad mit reingebracht, ne, in das Thema. Und Gott sei Dank hatten wir da auch wirklich den Support, kam nämlich erst später dazu, wo wir auch gemerkt haben, wir dachten, wir kriegen es hin mit einer Change-Story, können auch gerne gleich mal reingehen in ein paar Maßnahmen, die wir quasi gemacht haben, wo wir dann aber wirklich auch gesagt haben, wir brauchen eine Change-Beratung, die uns hier mit an die Hand nehmen kann.
Nur zum Verständnis, das heißt, du wurdest gerufen, um den M&A-Bereich sozusagen zu pushen mit...
Ne, um das Programm. Dieses Programm, wir wollen diese Organisation Data empowern, Data-driven aufstellen, wirklich als Programm-Head.
Mhm.
Da bin ich dazu gerufen worden, genau.
Bei diesem M&A-Bereich? Also
der kam mit da rein. Ja. Der hat dann so quasi, hat dann noch mit reingespielt. Ja.
Okay, aber reingespielt heißt, da war noch was anderes, oder?
Genau, es gab die Product Line und die ist quasi noch mal massiv gewachsen durch die M&A-Aktivitäten.
Okay, und was war das Product oder habe ich jetzt einfach, ist das untergegangen? Also wenn du das Product Line, was haben die Menschen denn da gemacht? Woran haben die gearbeitet?
Ja, das ist tatsächlich der Active Ingredients Bereich.
Ach so,
von dem Beispiel also von
eben mit dem. Ah, okay.
Genau. Und der ist angesiedelt. Es gibt 4 Product Lines in der Business Line. Kommen wir nämlich gleich noch zu mit der aktuellen Rolle. Mhm. Und da haben wir uns quasi diese eine Product Line vorgenommen. Und da gibt's Marketing-Teams, da gibt's Supply-Chain-Teams, da gibt's Sales-Teams, da gibt's Produktionsbereiche. Ja. Also es ist ein eigenständiges Unternehmen quasi, wenn man so möchte. Ne?
Mhm. Ja, aber setz ruhig direkt da fort, wenn du sagst, wir kommen da gleich zu, mach direkt da weiter, das ist spannend.
Genau. Das lief 2,5 Jahre, das Programm, und wir haben dann die Ergebnisse vorgestellt. Und alle waren wirklich sehr begeistert, ne? Ein toller Erfolg. Und
also bis jetzt, oder? 2,5, wenn du sagst, 22 gestartet, jetzt ja, aber Mitte 22.
Ich bin quasi nicht von Anfang an, ich war nicht von Anfang
Stimmt,
an.
Du hast gesagt, einige sind schon zusammen losgerannt, genau, ne? Ja, genau. Ja. Okay.
Also wir sprechen da über Ende 23 oder so. Na, sagen wir Ende, ja, sagen wir 23, das passt ungefähr.
Okay.
Wo dann gesagt wurde, Mensch, das ist ein toller Erfolg, wir müssen da weitermachen. Weil die externen Beratungsfirmen sind rausgegangen und auch, sag ich mal, der Support durch Evonik Digital GmbH ist rausgegangen. Wir waren dann quasi vom Business her mehr oder weniger auf uns allein gestellt und haben dann gesagt, ja gut, dann müssten wir jetzt ein Programmteam intern in unserem Businessbereich aufbauen, um diesen Drive mitzunehmen. Ne? Und dann war natürlich auch ganz klar, wir wollen skalieren. Wir wollen das größer aufbauen, von der Product-Line weg, die gesamte Business-Line ansprechen.
Kannst du einmal sagen, wie viel Prozent das so einnimmt? Also die Product-Line, dass man sich mal so bildhaft vorstellen kann, das waren jetzt 3%, 10%, 20% vom großen Kuchen. Kannst du das sagen?
Von ganz Evonik?
Nee, erstmal von der, du sagst ja gerade,
Von dem Geschäftsbereich?
Genau,
von dieser Business-Line.
Von dem Geschäftsbereich, ja.
Lass es uns so halten, es ist ungefähr 1/4. Also wir haben es sind 4 Product Lines.
Ja, okay.
Die sind unterschiedlich auch noch aufgestellt. Da würden wir jetzt zu tief in Zahlen reingehen. Aber
reicht mir schon. Ich wollte nur mal verstehen, also welche Relevanz hat das? Das heißt also, eure Absicht war auch, das auf die anderen Bereiche zu adaptieren. Ne?
Absolut.
Okay, darum ging es mir. Weil hätte ja sein können, dass das einer von 100 ist, dann habt ihr noch eine lange Reise. Aber wenn du schon einen von 4 in 2,5 Jahren, und du weißt ja, das ist ja nicht, also natürlich viele individuelle Herausforderungen, die dann wieder kommen, aber vieles, was du auch wahrscheinlich so adaptieren kannst. Nehme ich an. Also es ist nicht von Grund auf neu, ne?
Stimmt, genau. So haben wir es auch mehr oder weniger aufgesetzt. Also, dass man sagt, man hat so eine Art Backbone, Assets, die man skalieren kann.
Ja.
Allerdings, und da tue ich mich auch häufig schwer, wenn so gesprochen wird, lass mal die low-hanging fruits einsammeln. Mag ich eigentlich gar nicht so den Begriff. Macht natürlich irgendwo Sinn, auch natürlich irgendwie in einem wirtschaftlichen Kontext. Allerdings sind die Product Lines, wir haben das angesprochen, ne, Spezialchemie, schon unterschiedlich. Da sind unterschiedliche Needs, kommen wir gleich auch drauf, ist auch so ein Kern, woraus wir quasi Motivation ziehen. Aber genau, wir haben gesagt, so, wir wollen skalieren von einer Product Line auf die gesamte Business Line. Und genau, in dem Zuge bin ich dann auch Global Head of Digitalization geworden und bin zusätzlich weiterhin jetzt Programmleiter für, wir nennen uns jetzt Data-Driven Care Solutions. Ja, also Care Solutions ist der Geschäftsbereich, die Business Line. Wollen da möglichst alles Data-Driven aufstellen. Genau, und zu der Rolle gehören auch noch andere Bausteine, die, jetzt sag ich mal, im weitesten Sinne von Digitalisierung liegen.
Okay, wie viele Menschen reporten jetzt an dich?
Wir stehen so ein bisschen, kommen aus der Strategie, aus der Seite, sind mehrere Teams quasi, die mit darunter sind, plus das Programmteam. Und wir sind quasi für den gesamten Geschäftsbereich zuständig. Ne? Also das sind circa oder knapp 2000 Menschen in der Businessline. Haben 8-stelligen Umsatz auch gemacht im letzten Jahr. Also schon eine Herausforderung.
Da passiert schon was, ne?
Ja,
So, und da hast du eben gesagt, es gibt verschiedene Needs. Was meintest du damit genau?
Ja, genau, weil auch da, ich ziehe das aus der Produktionszeit heraus. Ne? Da wurde auch immer sehr direkt kommuniziert und einfach auch gesagt, was gebraucht wird. Und andersherum ist meiner Meinung nach auch das Verständnis, funktioniert es nicht. Also man kann nicht was im stillen Kämmerchen erstellen, entwickeln und dann jemanden auf den Schreibtisch legen. Die Leute nehmen es nicht an. Vielleicht brauchen sie es auch gar nicht. Und deshalb haben wir dann gesagt, auch bei der Skalierung, weil wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Und dann haben wir quasi den Spieß umgedreht und haben wirklich mit den Leuten gesprochen und gesagt, wo sind eigentlich eure Baustellen? Wo sind eure Needs? Wo sind eure größten Pain Points? Und haben da natürlich irgendwie was Digitales aufgebaut, sodass wirklich jeder Mitarbeiter das an uns richten konnte. Haben einen Flow gebaut, ne, der dann bei uns landet im Programmteam, kommt die Anfrage rein und dann haben wir uns damit beschäftigt und dann haben wir evaluiert. ist es natürlich aus dem Business-Kontext her, macht das Sinn? Mhm. Haben wir Ressourcen dafür? Können wir diesen Use Case aufsetzen? Haben dann nochmal eine Rücksprache vielleicht gehalten mit dem Ideator? Und dann sind wir wirklich in diese Maschinerie gekommen und haben Use Cases aufgebaut und entwickelt.
Cool. Musste man den Mitarbeitenden vorher eine Art, also die wussten ja von eurer Rolle, wussten genau so, Flow ist aufgebaut, ich kann jetzt meine Ideen im Prinzip pitchen, so mal in Anführungsstrichen. Musstest du diese Person denn enablen vorher? Weil ich meine, da kommt doch wahrscheinlich auch, also wenn ich aus diesem Bereich Daten, KI, wenn ich da nicht herkomme, ne, und jetzt, wenn dir was auffällt, irgendein Use Case, pitch den mal. Ja. Was soll ich machen? So, habt ihr denen Beispiele genannt? Habt ihr die extra so, wenn dir was auffällt, was du gerne digitalisiert hättest, irgendwie, vielleicht ist es sogar irgendwie Daten, KI getrieben, melde dich bei uns oder wie war das? Mhm. Also ich stelle mir das gerade, ernsthafte Frage, weil ich stelle mir das gerade interessant vor, Menschen, die vielleicht gar keine Berührungspunkte mit diesem Thema haben, zu sagen, so, melde dich mal, wenn dir ein Use Case einfällt.
Ja.
Ja, klappt doch nicht.
Guter Punkt. Guter Punkt. Wir haben ihn aus zwei Fronten getackelt, würde ich mal sagen. Aus dem Vorläuferprogramm, wo wir auch wirklich versucht haben, viel zu kommunizieren auf unterschiedlichen Channels, war uns, glaube ich, schon bewusst, dass viele Leute irgendwie mal davon gehört haben. Also so die grobe Richtung, mit welchen Themen sich beschäftigt wird und wie ungefähr gearbeitet wird, das konnte man, denke ich, ganz gut einordnen. Auf der anderen Seite wollte ich auch wirklich diese No Boundaries ein bisschen halten. Mhm. Also wirklich, klar, ne, grobes Konzept musste irgendwie da sein. Wir haben auch in die Abfrage, ist ein kleiner Leitfaden, die Schwelle möglichst gering halten, 5, 6 einfache Fragen, um die Needs reinzugeben. Und das klappt dann eigentlich schon ganz gut. Ne? Also
das heißt, die Needs, habe ich verstanden, das heißt aber, der Mensch, der am Ende den Fragenkatalog beantwortet hat, der wusste gar nicht, worauf das einzahlt. Sondern das war einfach mal eine Abfrage, wie können wir dir bestmöglich helfen?
Und nee, der wusste schon, es gibt ein Programmteam, ja. Wenn mein Use Case gut ist, dann wird sich mit mir darum gekümmert.
Ich frage, weil wir die Erfahrung auch gemacht haben, dass Menschen, das wirst du unterschreiben, Sven, bin ich sicher, dass Menschen sich schwer tun, über solche Themen nachzudenken, weil sie immer das Gefühl haben, ich werde rationalisiert oder ich werde, wenn ich da jetzt mein Wunschszenario eintrage, dann mache ich ja irgendwie 30% weniger Arbeit, jetzt mal ganz platt gesprochen. Hattest du dieses Feedback auch? Wie konntet ihr die Menschen da beruhigen, in Anführungsstrichen?
Toller Punkt. Einer unserer Game Changer.
Ja.
Ich hole ein bisschen aus. Unser größter Punkt war, glaube ich, diese Daten gut aufbereitet vorliegen zu haben, dass Mitarbeiter überhaupt die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten. Das war wirklich, wir haben da ein großes IT-Projekt gehabt, um eine Datenplattform aufzubauen in der Cloud, wo wirklich alle Geschäftsdaten quasi drin sind. Natürlich mit verschiedenen Access Rights Concepts, ne, sodass dann wirklich auch von der Security-Seite her, dass wir da auf safe waren. So, aber um jetzt quasi den Schritt weiter zu gehen, haben wir das quasi so gemacht. Wir haben dann eine Citizen Developer Initiative aufgebaut und haben quasi einfach Leute, die Mitarbeiter, die Kollegen, die kannten uns. Ne? Wir waren das Programmteam, unterschiedlich aufgestellt mit unterschiedlichen Facetten. Und unser Punkt war quasi, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, mit jemandem aus Marketing, aus dem Supply Chain Bereich, egal, aus einem Department, die irgendwie digital affin sind, datenaffin sind, aber vielleicht nicht selbst in die Umsetzung kommen. Und meistens waren das auch genau die Leute, die quasi dann die Use Cases oder die Pain Points, die Ideen gebracht haben. Die haben sich dann mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kollegen aus den Bereichen unterhalten und haben quasi den Pain Point definiert. Und dann ist derjenige zu uns herangetreten und dann gemeinsam in dieser Citizen Developer Initiative konnte man dann durchstarten.
Und Ängste abbauen.
Absolut.
Anscheinend.
Ja.
Durch diese Kommunikation.
Ja.
Und wenn du sagst 23, jetzt ist 24, was passiert da im Moment?
Ja. Wir haben dann, im letzten Jahr war, glaube ich, unser erfolgreichstes Jahr. Also wir haben über 26 Use Cases finalisiert in einem Jahr.
Finalisiert heißt auch schon in Produktion oder was?
Boah, okay. Boah, das ist aber eine Nummer, ne?
Ja. Ja, also in Produktion. Du sagst wirklich, das ist schon sozusagen deployed, sagt man dazu.
Ist deployed. Okay. Wir haben circa 10 Citizen Developer zusätzlich. Die haben wir auch unterschiedlich, sage ich mal, von den Access Rights, ne, wir haben Citizen Developer Pro, die wirklich auch im Dataset arbeiten können.
Mhm. Aber die können nicht programmieren im Normalfall, ne?
Ist, die Pro, die sind schon ziemlich stark. Aber okay. Genau, die anderen, das ist eher, sind auch häufig Low-Code-Anwendungen. Mhm. Ne?
Das ist ja noch krasser, ne? Also das macht es ja wirklich okay. Ja. Mit relativ geringer Programmierkenntnis.
Oh,
so viele Sachen.
26, krass, wir haben Partner, Wegbegleiter, so nenne ich sie mal, die tun sich beim ersten schwer. Also, vielleicht ist es auch so, der erste ist der schwerste, weil
absolut. Also du musst irgendwie, würde ich auch immer wieder empfehlen, such dir ein Need wieder, ne? Mhm. Bau schnell irgendwie einen Use Case, der den Menschen Nutzen bringt. Und jetzt auch nochmal die Frage, Bernhard, ne, diese Ängste. Überleg mal, die Leute kriegen was an die Hand, womit deren Arbeit einfacher wird. Ihr tägliches Leben, sie Entscheidungen besser treffen zu können, basierend auf Daten. Die sehen dann irgendwie schnell, oh, das ist ja Wahnsinn, hier kann ich echt, das hilft mir. Ich kann damit Werte generieren für das Unternehmen, für den Businessbereich. Da, die werden Fans, ne? Also das macht richtig Spaß, ne? Und dann sind wir wieder so bei, ne, dieser intrinsischen Motivation. Und dann ist echt so ein Stein ins Rollen gekommen, ne? Aber man muss auch dazu sagen, wir haben gesagt, das Vorläuferprogramm lief 2,5 Jahre. Mhm. Das braucht einen Anschub, ne? Also das du brauchst auch vom Management-Team Buy-in. Die müssen ja als Role Models agieren. Da haben wir unterschiedliche Konzepte gefahren, ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Aber mittlerweile, wir haben so eine Maschinerie aufgebaut, dass wir, es ist sehr klar strukturiert mit Prozessen. Da kommt ein Use Case Idee kommt rein. Wir besprechen das im Team. Dann wissen wir genau, was zu tun ist. Haben wir Ressourcen? Haben wir Budget? Macht es überhaupt Sinn aus dem Business-Kontext heraus? Und dann geht es los, ne? Und dann bauen wir das auf.
Kannst du mal grob, ich weiß, das kann man jetzt nicht vergleichen mit anderen Unternehmen, aber kannst du mal eine grobe Investitionssumme nennen, bevor der erste Use Case umgesetzt wurde? Einfach mal, was stand da? Was musste entschieden werden? Wo musste Evonik sagen, so, das ist in Anführungsstrichen finanzielle Risiko, was wir jetzt eingehen, bis zum ersten Use Case. Kannst du das mal so grob benennen? Weil häufig kommt genau diese Frage, wie viel muss ich denn reinschütten, damit ich, und ich weiß, es ist jetzt, ihr seid ein großer Konzern, es gibt mittelständische Unternehmen, die haben vielleicht nur 100 Mitarbeiter. Das ist nicht vergleichbar. Aber nichtsdestotrotz, kannst du da was, so wenigstens eine grobe Richtung mal nennen?
Schwer zu beziffern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus folgenden Gesichtspunkten. Du musst gucken, wo ist das Maturity-Level? Mhm. Und ich glaube, bei uns war das nicht so schlecht, um jetzt mal, also vom Programm her mit externen Beratern, kann ich nicht sagen. Mhm. Ne? Also möchte ich, oder könnte ich, aber möchte ich nicht. Mhm. Aber um vielleicht einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, diese Datenplattform, die wir aufgebaut haben, das war kein sechsstelliges Investment. Mhm. Und das war für uns der absolute Gamechanger, weil dann hatten wir die Daten in der Cloud. Wir konnten unsere eigenen Berechtigungskonzepte darauf anwenden und wir waren in der Lage, damit zu arbeiten.
Ja.
Und das hat uns den Anschub gegeben, überhaupt Use Cases aufzubauen. Also es muss nicht unbedingt immer viel investiert werden an Geld. Mhm. Und deshalb auch diese Dimension People.
Ja.
Ich glaube, das ist wirklich mit auch das Wichtigste, weil am Ende, du kannst die beste Datenstruktur haben, du kannst das coolste Technologie-Stack haben. Wenn es am Ende von den Menschen nicht genutzt wird, bringt es dir gar nichts. Also die Facette ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und wo du sagst eben, Bernhard, was ist eigentlich jetzt dieses Jahr? Ne? Jetzt haben wir letztes Jahr viele Use Cases gekloppt und da haben wir dann uns auch vom Programmteam her gefragt. Ne? Wir haben dann wirklich das Jahr evaluiert, waren unfassbar stolz natürlich auf uns, ne? Haben auch von unseren Kunden intern, ne? Also die Use Cases, die Tools dann nutzen am Ende, unsere digitalen Lösungen, seid ihr damit zufrieden? Waren sie. Und dann haben wir natürlich uns gefragt, was wollen wir jetzt nächstes Jahr machen? Wollen wir nochmal 25 Use Cases machen? Und dann haben wir für uns einfach die Frage nochmal in den Raum gestellt, die Nutzung ist gut der Tools, kann man ja Gott sei Dank, ne, data-driven, alles auch gut irgendwie tracken. Ne? Natürlich jetzt nicht auf Personen bezogen, aber ungefähr die Nutzung. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wo steckt jetzt eigentlich mehr Wert drin? Nochmal 25 digitale Lösungen bauen oder die bestehenden, die gut sind, noch besser zu machen? Vielleicht gibt es noch Fragen, das Mitarbeiter sie doch noch nicht so gut nutzen können. Vielleicht können wir sie weiterentwickeln, um die bestehende Lösung noch besser zu machen. Und das ist aktuell Fokusthema im Programm.
Okay, zumal die ja auch gewartet werden müssen. Also man ist ja nicht fertig so, sondern es muss immer irgendwas verbessert, korrigiert, nachgearbeitet werden, ne?
Ja.
So oder so.
Ja.
Aber du hattest eben gesagt, du bist kein Fan von Low-Hanging Fruits. Das waren also keine Low-Hanging Fruits. Also es waren dann Fragenkatalog, okay, verstanden, aber es war jetzt nicht so, komm, das sind die ersten Ideen, sondern es war schon anscheinend so angelegt, strategisch, auf lange Sicht geplant, macht Sinn, Mehrwert wird kommen.
Ja.
Mal mehr, mal weniger. Aber jetzt nicht so, weil das hast du eben kritisch eben reingeworfen, du bist kein Fan von Low-Hanging Fruits.
Vor allen Dingen im Rahmen einer Skalierung, ne? Wenn man jetzt sagt, und wir wollen das auf eine andere Product-Line bringen und dann sind die, sag ich mal, Verantwortlichen vielleicht, was habt ihr denn in einer anderen Product-Line gemacht, ne? Kann man das nicht einfach kopieren und für uns anwenden? Größtenteils geht das tatsächlich ganz gut, dass man, weil ich sag mal, überall gibt's ein Marketing, überall gibt's ein Sales, überall gibt's vielleicht Supply Chain, auf jeden Fall im produzierenden Bereich. Diese Teams gibt es irgendwo und natürlich haben die ähnliche Probleme. Das merke ich auch immer, wenn ich auch mit anderen Unternehmen spreche. Deshalb, das ist eigentlich spannend, weil, kennt ihr sicherlich, man muss nicht unbedingt ein Chemieunternehmen sein. Das kann auch aus einer komplett anderen Branche sein. Die haben ähnliche Probleme, ne, und Herausforderungen. Genau, da kann man natürlich Sachen skalieren, low-hanging fruits. Nichtsdestotrotz haben wir da wieder auch Menschen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Produkte. Wir sind sehr spezialisiert. Da sind andere Anforderungen, ne? Und da muss man schon auch immer wieder reingehen. Das ist gut, dann Erfahrungen zu haben und auch Use Cases im ähnlichen Bereich schon mal aufgebaut zu haben. Aber das muss dann auch noch adaptiert werden, ne? Und dann geht man schon noch mal rein, startet nicht bei null, ist schon wieder auch ein Entwicklungsaufwand da.
Ja, also eine wirklich auch Erfolgsgeschichte hier. Und doch ist es ja so, Dinge, die leicht aussehen, sind vielleicht gar nicht leicht oder waren so leicht. Ne, jetzt in diesen 203 Jahren. Was waren so die größten Schwierigkeiten, auch für dich vielleicht persönlich, also um diesen Erfolg auf die Straße zu bringen?
Mhm.
Da waren ja sicherlich viele Hürden auch, jeglicher Art.
Ja.
Was ist dir so richtig im Kopf geblieben?
Ich fange mal klein an, werde dann größer. Wir nehmen uns einen Use Case, ne? Das ist ja für mich auch immer faszinierend, ne? Du nutzt das und auf einmal passiert die Magie, ne? Und die Technologie macht irgendwas, die KI oder, ne, ein Machine Learning Tool und spuckt dir was aus, ne? Das ist ja fancy. Und das denkt man so, ach ja gut, ich tippe hier ein bisschen was ein und dann funktioniert das. Was alles dahinter ist, dann sind wir wieder beim Thema, ne? Entwicklungsarbeit, Datenstruktur, all diese Themen, ne? Das sind Sachen, wo große Herausforderungen stecken. Um einen Use Case zu betrachten, das kann man, glaube ich, auch auf alle anderen Use Cases irgendwie übertragen. Und jetzt sage ich mal, aus Sicht des Programmleiters war die Datenbasis größte Herausforderung. Und ist, glaube ich, auch, gibt ja, ne, dieses schöne Garbage in, Garbage out. Wer eine gute Datenstruktur hat, Datenbasis hat, das war für uns ein absoluter Game Changer.
Mhm.
Weil wir danach einfach in der Lage waren, wir hatten Bock zu machen, ne? Und dann waren wir in der Lage, wir hatten das Handwerkzeug dann bereit und konnten damit arbeiten. Das war super. Also das war, glaube ich, die größte Herausforderung, gerade auch, sag ich mal, in einem so großen Unternehmen das aufzubauen. Haben dann ein Hub-and-Spoke-Modell aufgebaut, um, ne, so ein bisschen technisch auch da abzubiegen. Das war ein Schlüssel. Und dann wieder People-Themen, ne? Also dass man da unterschiedliche Facetten, ne? Wir haben das dann irgendwann geschafft, die dann wirklich auch mitzunehmen, die Leute, ne? Haben eine Marke eigentlich mit aufgebaut, auch von unserem Programm heraus, womit Leute sich wirklich identifizieren konnten, diese Ängste zu nehmen, ne? Auch von denen wir gesprochen haben, dass irgendwie keine Jobs dadurch wegrationalisiert werden, ne? Sondern wirklich, dass dadurch auch sie in die Lage versetzt werden, empowered werden, Sachen voranzubringen. Und das habe ich auch unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Also wo ich am Anfang dachte, ja, das kriegen wir schon hin, ne? Das machen wir so nebenbei. Nee, also Change Management, People mitnehmen, eine der größten Herausforderungen, glaube ich, diese Kultur zu etablieren, ist ganz wichtig.
Mhm. Und das dauert auch weiter an. Also das ist auch wieder etwas, das wirklich langwieriger Prozess ist. Aber ihr seid mittendrin und die Erfolge sind ja die beste Argumentation, ne? Also guck mal hier, das ist ja hier schon in Produktion, bringt Mehrwert. Damit hast du natürlich eine super Argumentation, super, ja. Ein super Grund, da mehr Gas zu geben, ne?
Ja. Ich würde ein Beispiel noch bringen.
Ja, sehr gerne.
Da, wir haben jetzt dieses Jahr, wo wir gesagt haben, nicht mehr jetzt, ne, wir knallen jetzt nochmal 26 Use Cases durch, sondern fokussieren uns auf die bestehenden. Wir haben das Customer X-Ray genannt. Das ist ein Use Case, um es für die Sales-Organisation. Es gibt, glaube ich, auch viele, nennen den Begriff irgendwie Customer 360. Mhm. Aber wirklich, wir fanden X-Ray ganz gut, um wirklich mal so einen Röntgenblick auf die Kunden zu haben, ne? Und einfach zu verstehen, was sind eigentlich alles Themen, die den Kunden betreffen. Und da haben wir eine digitale Lösung aufgebaut, was es uns ermöglicht, auf einen Blick alle Daten zu sehen. Und das war echt toll. Unser Sales Head hat auch gesagt, das ist das Tool oder die digitale Lösung, was alle Sales-Mitarbeiter jeden Tag nutzen werden.
Wow, okay.
Zahlen waren gut, Userzahlen, um jetzt aber, ne, um da nochmal reinzugehen. Wir haben dann Micro-Changes für uns etabliert. Und da haben wir gesehen, okay, Nutzerzahlen sind gut, aber die könnten besser sein, weil wir hatten ja dieses Target, ne, das ambitioniertes Target, jeder Sales-Mitarbeiter soll das jeden Tag nutzen. Und da haben wir gesagt, okay, wir investieren jetzt unsere Zeit in dieser Core-Dimension People und gehen halt hin und sprechen vielleicht nochmal auch mit den Menschen, die jetzt vielleicht das Tool noch nicht nutzen und fragen, wieso, weshalb? Also ist die User Experience noch nicht so gut? Können wir das noch weiterentwickeln? Braucht ihr vielleicht noch eine Trainingssession? Und das läuft so unter dieser Rubrik Core-Dimension People, Change-Management, Micro-Changes dann im Detail. Und da haben wir jetzt quasi gesagt, wir können ja auch noch mal ein Training machen. Ne? Machen wir noch mal ein Training für irgendwie 180 Leute. Und dann, nee, lass uns mal einen anderen Gesichtspunkt angehen. Wir trainieren Sales-Mitarbeiter, 4, 5, die dann quasi unsere Ambassador werden, die dann wiederum vielleicht in kleineren Gruppen, 10 Leute, wiederum diese Trainings machen, ne, über diese digitale Lösung sprechen und da dann Benefits rausholen. Ne? Das ist auch so ein Kniff gewesen, dass die Peers miteinander sich austauschen. Großer Mehrwert. Ne? Und da sehen wir jetzt natürlich auch, Nutzerzahlen steigen. Wir kriegen auch nochmal Insights, ne, fürs Programmteam, um die Lösung noch weiterzuentwickeln.
Sehr cool. So eine Viralität habt ihr da erzeugt.
Kann man so sagen.
So eine Mund-zu-Mund. Ne? Empfehlung ist ja immer das Beste. Ja. Dann, okay. Und dann eben auch direkt einen Mentor an der Seite vielleicht zu haben. Also jemand, der das schon einsetzt und dann dir auch alles zeigen kann. Ne? Ja. Ist das so, dass dann, weil es gibt so viele Tools ja im Vertrieb, Softwarelösungen, dass da irgendwas abgelöst wurde dadurch? Oder ist es eher so ergänzend? Also zu dem, was die Menschen schon nutzen, ist das jetzt noch on top, weil ganz spezielle Daten und super, das kann ich noch mit einbinden?
Super Frage. Das haben wir nämlich häufig immer gehört. Wir haben doch hier schon 7 Tools. Ja. Was soll ich denn nutzen? Und das ist eine digitale Lösung, wo alles reinfließt. Mhm. Das heißt,
die also erst den Blick da rein und dann den Rest oder so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also sagen wir mal, wenn das eine Tool, ohne jetzt um sehr detailliert zu werden, das eine Tool ist für den Bereich, alles, wir sprechen über, sagen wir mal, Sales, Kunden, ne? Und haben dann quasi, wir wollten alles auf einem Blick haben und haben quasi da was entwickelt, wo die Menschen täglich nicht mehr in 7 Tools gucken mussten, sondern halt nur noch in dieses eine.
Ach, okay. Also die anderen sind wirklich jetzt weg oder werden wenig?
Werden weniger benutzt.
Okay.
Können wir da natürlich auch überlegen, das eine oder andere mal abzuschaffen. Ja. Genau, aber es ist, wird häufig auch gespeist vielleicht noch aus dem einen oder anderen Tool. Ne? Aber die Kollegen und Mitarbeiter brauchen da wirklich, haben diese eine Lösung da.
Kannst jetzt schön los und als White Label das weiter vertreiben an andere
Companies. Ja?
Also wir sprechen über Skalierung, ist ein Asset. Wir sind jetzt auch derzeit, es hat auch im Konzern, ne, es wird, spricht sich natürlich rum. Ne? Und wir sind aktuell auch in Gesprächen, das natürlich jetzt noch weiter zu skalieren, mal auf eine Division, auf unsere Division, vielleicht auch auf eine andere Division. Und so eine Lösung ist dann natürlich auch da, ne, wo wir dann sagen, jetzt haben wir über Low-Hanging Fruits gesprochen, ne? Das ist was, ne? Dass man wirklich als Backbone nehmen kann, das kann man skalieren, das kann man übertragen, baut dann wahrscheinlich, weil wir wieder über einen anderen Geschäftsbereich sprechen, nochmal adaptiv Veränderungen rein, aber genau das.
Mhm. Sehr schönes Beispiel. Was ist so das eine Keyword, was du da sofort assoziieren würdest? Ist das CRM oder ist das Also um dieses Tool nochmal so abzuspeichern für uns alle, was ihr da baut, weil wir haben es ja nicht vorliegen, wir können es uns ja gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Ja. Wie würdest du das positionieren jetzt im Markt? Also wenn wirklich jetzt, was Marcel sagte, du müsstest dieses Tool jetzt verkaufen an ein Unternehmen, wie würdest du das machen?
Ja. Ich finde unseren Namen eigentlich relativ griffig, muss ich sagen.
Also
diesen Röntgenblick auf den Kunden. Ne? Also dass wir wirklich verstehen, Customer CRM spielt da rein. Ne? Wird gespeist, landet in diesem Tool unter anderem. Ne? Das sind wirklich, du fährst zu einem Kundentermin, du guckst vorher in dieses Tool hinein, du weißt alles über deinen Kunden.
Mhm. Ne? Ohne dass es irgendjemand vorher eingetippt hat, sondern das Tool besorgt sich das selbst.
Also mit externer Datenlage auch? Das heißt also, externe Daten sind auch eingespeist?
Sind eingespeist, Daily Refresh, automatisiert, ist immer updated.
Achso, das heißt also auch tatsächlich irgendwelche, ich jetzt ganz fern, ne? Aber das heißt irgendwelche News und so weiter, also sprich, das wird gecrawled oder was? Wie muss ich mir das
vorstellen? Ja, guter Punkt. Jein. Also wir haben schon externe Daten mit drin, aber das ist nochmal ein Punkt, wir nennen das so Leading Indicators. Mhm. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer mit. Also das wäre zum Beispiel auch nochmal wie so eine weitere Iteration, eine Weiterentwicklung von dem Tool, was das noch besser machen würde.
Mhm. Aber kommt.
Ja? Jetzt schon.
Ja? Stark. Ja, du hast eben Cloud reingeworfen. Es gibt so zwei Keywords noch, die ich auch mal hinwerfen muss, um deine Meinung mal dazu zu hören oder wo ihr da steht. So ist Cloud, okay, das ist klar bei euch. Das hier, hast du ja gesagt, Datengrundlage, Datenbasis war so der Gamechanger, das ist alles in der Cloud mit bestimmten Zugriffsrechten und so, wie man das macht. Und dann nutzt ihr wahrscheinlich mehrere Cloud-Lösungen, nicht? Oder seid ihr da vor allem mit einer unterwegs?
Ja, wir sind SAP und Microsoft getrieben.
SAP und Microsoft, okay, das hören wir auf, diese Kombination. Und da baut ihr nach und nach auf, ne? Also wie das eben so ist, man schiebt nach und nach Dinge in die Cloud, die vorher noch irgendwo on-prem waren.
Ne? Genau.
Also die Transformation, die ist ja auch nicht mal eben so.
Ja, obwohl wir wirklich sagen, wir sind Cloud First, ne?
Wie gesagt,
also nicht Cloud only, Cloud First.
Cloud First.
Dass wir wirklich sagen, wir wollen dahin, dass wenn wir über Daten sprechen, sollen die in die Cloud.
Mhm.
Jetzt müssen wir natürlich einen Bogen ein bisschen wieder ziehen. Aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus ist natürlich auch häufig strictly confidential Data, über die wir sprechen, ne? Patentierte Daten, Prozessdaten. Wenn das mal irgendwie in falsche Hände gerät, dann leidet das Geschäftsmodell. Ne? Also da haben wir natürlich gerade so im Produktionsumfeld, da gibt es auch noch On-Prem-Lösungen. Die haben, glaube ich, auch eine Daseinsberechtigung. Ne? Können wir jetzt auch wahrscheinlich lange drüber diskutieren, ob das sicherer ist oder nicht. Aber die gibt's noch, aber es ist wirklich Cloud first und da haben wir uns relativ stark positioniert.
Mhm. Cloud first. Und dann Gen AI.
Ja.
Ist auch überall, ne? So.
Absolut.
Unter diesen Use Cases da, diese 26, die oder 27 waren es, ne?
Sogar. 26.
Oder 26. Wie viele davon haben irgendwas mit Gen AI zu tun?
Ja, ja. Super guter Punkt. Ich hole mal kurz aus. Unser erstes Programm hieß AI in Motion. AI, weil die Product Line Active Ingredients heißt und AI natürlich Artificial Intelligence. So, und am Anfang dachten wir so, jetzt hauen wir hier durch und ziehen ein AI-Use-Case nach dem anderen durch. War wirklich nicht so. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Also das war so ein bisschen das Target, was wir uns gesetzt haben. Und da haben wir festgestellt, oh Mist, bevor wir hier irgendwie mal an AI denken, müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Datenstruktur aufbauen, Leute mitnehmen, welche Kompetenzen braucht man überhaupt in einem Bereich, um überhaupt mit AI arbeiten zu können. Ne? Also auch da war eine steile Lernkurve. Jetzt haben wir einen sehr coolen Use Case, über den ich auch sprechen kann. Hat auch wieder so ein bisschen Sales-Hintergrund, aber auch gepaart mit unseren Experten zusammen. Mhm. Total cool. Hat natürlich auch noch mal der Gen-AI-Hype natürlich sehr geholfen. Obwohl ich auch sagen muss, ist gut, dass der Hype da ist, gerade für Gen-AI, um wirklich mal die breite Masse anzusprechen. Also ich glaube, jeder oder viele haben schon mal ChatGPT benutzt und verstehen, ach, ich tippe hier was ein und ich krieg was zurück. Also ich glaube, um es überhaupt zu etablieren in der breiten Masse, das hat sehr geholfen. Aber obwohl ich super positiv dem gegenübergestellt bin, der Hype-Cycle wird auch mal wieder runterkommen. Ne? Also das ist ganz klar. Zum Use Case selbst. Und das war super, weil in dieser Zeitachse haben wir angefangen, der Need war, wo wir festgestellt haben, uns fehlt der One Voice to the Customer. das war so ein bisschen der, ne, wieder, ne, Painpoint identifiziert, um wirklich gesagt haben, ja, es könnte sein, dass wir unterschiedlich mit Wissen an den Kunden herantreten. Sollte natürlich überhaupt nicht so sein. Ich glaube, würde mal behaupten wollen, ich habe da auch mit vielen aus anderen Unternehmen mal gesprochen, das hören die auch häufiger. Wie läuft das? Es kommt eine Kundenanfrage, häufig an einen Sales-Mitarbeiter, der erkundigt sich im Labor bei den Experten, wenn er die Frage vielleicht nicht selbst beantworten kann, weil das zu einem Produkt ist. Ne? Also, weiß ich, welche chemischen, physikalischen Parameter hat das Produkt zum Beispiel. Ne? So, und dann kriegt er eine Rückfrage per Mail, per Anruf, wie auch immer, und dann trägt er das weiter zum Kunden. Ein anderer Sales-Mitarbeiter macht das vielleicht ähnlich und fragt aber wen ganz anders, kriegt vielleicht eine andere Antwort und geht dann auch mit seinem Kontext zum Kunden. Schwierig. So, und die Lösung war dann vor ChatGPT, Gen-AI-Hype, dass wir gesagt haben, wir bauen erstmal eine Plattform auf, relativ simpel eigentlich, eine FAQ. Dass wir sagen, ein zentraler Ort, wo wir möglichst alle Fragen, lebendes Dokument, ne, lebende Plattform, wo wir quasi alle Fragen von den Experten beantworten. Kommt eine neue Frage rein, geht man da rein, kann suchen nach der Frage und kriegt dann die Antwort. Dann kam GenAI und ist jetzt ein sehr prominentes Beispiel, wo wir jetzt natürlich aus unserem eigenen Fundus, ne, eigene Datenbasis wieder aufgebaut, sind wir wieder beim Thema, ne, also was ist mit das Wichtigste? Die haben wir geschaffen und da bauen wir eigentlich ein LLM drauf und haben da dann quasi es geschafft durch GenAI. Jetzt können die Mitarbeiter tippen die Frage ein, kriegen die Antwort, weil dann ist natürlich auch wieder wichtig, wie ist die Datenqualität? Da natürlich dann gut, weil sie von uns selbst aufgebaut wurde und können wieder die Frage dann einheitlich nach außen beantworten.
Also ist immer dieselbe Antwort. Muss ja, sonst wäre es ja nicht genau die Einheitlichkeit. Okay. Ja. Hochinteressant. Man merkt, also da hast du dieses Leuchten so richtig in den Augen. Ne? Also, also, das merkt man so richtig, okay, also wenn es mit Sales zu tun hat, also auch eben schon bei der Softwarelösung und auch jetzt bei diesem Use Case, das naheliegt, also einfach um das abzuschließen, was wir eben schon mal angeschnitten haben, dieses Unternehmerische, ne, was sich treibt. Das geht ja auch nicht ohne genau dieses Leuchten in den Augen und Richtung Vertrieb auch gedacht. Ja. Magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja. Über einen anderen Use Case vielleicht auch noch. Geht auch, das, auch so ein bisschen in die Richtung. Ja,
gerne. Also auch wenn wir da noch, du kannst gerne auch da noch was raushauen. Absolut. Also von den 26 kannst du auch gerne noch.
Einen haben wir noch.
Ja, komm.
ein bisschen wissenschaftlicher Basis, weil so, wo hatten wir vorhin auch schon ganz kurz, da haben wir wirklich ein Know-how. Ne? Da haben wir ein Wissen, chemische Entwicklung, Produktentwicklung, aber genau, wir sind am Markt, wir wollen da natürlich irgendwie einen Mehrwert liefern, auch für unsere Kunden. Sehr spannendes Modell, ist jetzt noch nicht, sage ich mal, sehr weit fortgeschritten. Und ich versuche das mal so zu beschreiben, dass man es gut versteht, ohne jetzt in Detail zu gehen. Kunden kommen zu uns und wollen Labortests durchführen. Das haben wir seit 20 Jahren gemacht. Wir haben eine riesen Bandbreite an Daten, an unterschiedlichen Tests für diesen Bereich gemacht. So, und da haben wir dann irgendwann einfach mal gedacht, können wir da nicht mal ein Machine Learning Tool aufbauen, basierend auf diesen Daten von den Testergebnissen, um ein digitales Modell fahren zu lassen, wenn ein Kunde zu uns herantritt, dass wir sagen, so, wir hauen das mal in unser Modell, kriegen ein Ergebnis, ob, sag ich mal, erstmal nur, erster Schritt, ist der Test, fällt der durch oder nicht? Erspart uns und unserem Kunden den Weg ins Labor und den Test überhaupt erstmal durchzuführen. Nächster Schritt, und da arbeiten wir jetzt quasi auch mit Hochdruck dran, ist dann natürlich auch, wenn er durchfällt, warum fällt er durch? Und was könnte man ergänzen, verbessern, damit der Test positiv wird?
Cool.
Und dann
ein digitales Labor sozusagen.
Ja, genau, ja. Und dann ist natürlich klar, es wird irgendwann vielleicht auch nochmal, ne, die Frage kommen, können wir das auch nochmal validieren im Labor? Vielleicht auch so ein bisschen getriggert von dem, was ich vorhin aus meiner Promotionszeit erzählt habe, ne? Dass man erstmal vielleicht am Computer digital versucht, sich dahin zu robben, wie das perfekte Ergebnis sein könnte. Und dann geht man vielleicht nochmal ins Labor, validiert das. Aber genau, in die Richtung geht das.
Und das unter diesen 26 schon?
Ja.
Also ist schon deployed?
Ja.
In Produktion gebracht, aber wird eben weiterentwickelt.
Genau, ja.
Okay, oh, spannend. Ja, magst du uns zum Abschluss können noch ein bisschen Ausblick gleich haben, aber noch so ein bisschen was zu dem erzählen, was dich noch so treibt einfach. Weil ich glaube, das hat Marcel eben gefragt, ist noch ein bisschen offen geblieben.
Ja, ja. Ja, grundsätzlich ist wirklich, ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt in diesem Programm, ne, was aufzubauen, was entwickeln, das ist wirklich etwas, was mich unglaublich reizt und motiviert. Wenn das Produkt dann da ist, das ist gut, aber ich mag dann gern auch wieder mit dem nächsten starten. Ne? Also das ist wirklich so ein Thema, was, glaube ich, einfach in mir drin ist. Und das wirklich in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also da bin jetzt auch so ein bisschen, ne, ich möchte das auch, dass das weitergegeben wird, ne, also dass die Leute, dass das etabliert wird. Da wollen wir natürlich bei Evonik auch noch deutlich mehr erreichen, ne, dass wir da größer werden, skalieren, wirklich ja Mehrwerte schaffen, basierend auf Daten, auf Analytics, dass man da wirklich noch ein bisschen mehr reinbringt. Unternehmerische Aktivität können wir vielleicht noch mal kurz mit reingehen. Es war auch da irgendwie so ein Thema. Ich habe eigentlich schon immer früh irgendwie was aufbauen wollen, auch ne, wo ich mich selbst mit verwirklichen kann. Und wir haben ja nun einfach hohen Wohnungsmangel und wir haben eine Klimakrise. Und wo ich wirklich was sehen kann, was ich entwickeln kann, ist eigentlich bei den Gebäuden in Deutschland. Und da haben wir halt irgendwann gesagt, zusammen auch mit meiner Frau, Unternehmensstrukturen aufgebaut, was aber jetzt natürlich nicht so viel. Evonik ist der absolute Hauptjob, ne? Und es leidet auch überhaupt nicht darunter, dass man sagt, man investiert in vielleicht nicht so gut entwickelte Mehrfamilienhäuser, baut die so auf, dass erstmal Wohnraum zur Verfügung steht, plus, dass man auch die energetisch saniert, ne? Und ist auch so ein wirklich ein Thema, sehr spannendes Thema, absolut faszinierend für mich, wenn man auch so eine Wohnung sieht, die vorher nicht genutzt werden kann und geht da rein mit einem Projekt und nach ein paar Wochen sieht man, boah, jetzt hat man wieder Wohnraum geschaffen, der bewohnt werden kann. Ist einfach toll. Und das.
Seit wann macht ihr das?
2020, 2021.
Einfach mal um und wie viel Quadratmeter habt ihr?
Knapp 2000.
Und überleg mal, das heißt innerhalb von 4 Jahren, wie bist du gestartet? Mit einem gewissen Eigenkapital im Rücken? Ich habe jetzt das Geld für die erste Wohnung oder wie, ne, weil das gibt ja bestimmt auch viele, die sagen, ja, Immobilien faszinieren mich auch. Einfach nur mal so einen ganz kleinen, also das heißt, man kann es ja schaffen. 2000 innerhalb von 4 Jahren, das ist ja schon eine Nummer.
Genau, also Eigenkapital angespart, irgendwann angefangen und dann quasi das versucht, ne, gebootstrapped, ja, würde man wahrscheinlich heute sagen, ne, ohne irgendwie externe finanzielle Mittel, natürlich mit Bankpartnern, ja, ne, und dann aber einfach aufgebaut, ne, ja, versucht, ja, profitabel zu werden, aus dem Nebenjob heraus, ne, und das halt dann
cool
groß aufgebaut.
Wo ist die Vision? Wie viel, also kannst du das in Quadratmetern, kannst du das in, weiß ich nicht, in anderen Kennzahlen darstellen?
Gibt kein Ziel.
Nee?
Kein konkretes.
Ja, das brauchst du aber. Das kommst du auch hin.
Will er nur nicht verraten.
Ja, ja.
Könnte auch sein.
Ich spreche gerade mit eurem Vermieter.
Okay. Ein schöner Ausgleich einfach. Ja, ne? So.
Cool.
Absolut. Das ist so ein schönes Hobby. In Essen nehme ich an. Ihr werdet jetzt, oder seid ihr schon auch tatsächlich in
Essen und in meiner Heimat tatsächlich. Also die nächste größere Stadt, Südniedersachsen. Okay. Hm. Heimatbezug, da kenne ich mich aus.
Ja, kennst du dich aus. Fährt ungefähr ein Vorteil.
Genau, ja. Die beiden Standorte sind das aktuell.
Klasse. Vielleicht nochmal so letzte Worte, worauf du dich freust, jetzt kommendes Jahr oder auch noch dieses Jahr. Was gibt's vielleicht? Worauf bist du gespannt? So, das ist vielleicht mal auch schön zum Ausblick.
Ich bin unglaublich gespannt auf die weiteren technischen Entwicklungen, weil die so rasant sind. Mhm. Bin ich unfassbar gespannt drauf, was da so als nächstes kommt. Bei Evonik, ich möchte es noch weiter skalieren, ne? Also ich möchte das größer machen, um halt wirklich, wir sehen, dadurch können Werte geschaffen werden. Es werden Prozesse nicht nur einfach effizienter, sondern wirklich, da ist was drin, ne? Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man das mitnimmt. Das möchte ich größer machen. Ich mag die Community halt auch unglaublich gerne, ne? Also es gibt unterschiedliche Touchpoints, ne, mit euch auch. Es ist einfach toll. Und auch wenn ich jetzt, ne, wo auf den Konferenzen war, ist einfach eine sehr schöne Community, die da vorwärts geht und was erreichen möchte. Also super cool. Das ist so Thema. Und ich glaube, haben wir jetzt, ihr habt dazu ja auch Fragen gestellt, ne? Also ich persönlich getrieben ist einfach getrieben, vielleicht auch ein komisches Wort, weil es häufig so im Datenkontext auch benutzt wird, ne? Aber halt diese Entwicklung, ne, dass es ne, auch in Auslandserfahrungen mitzugeben, das ist immer ein Thema, neue inspirierende Menschen kennenzulernen. Das ist immer was, was ich unglaublich schätze. Und ja, da einfach Impact zu schaffen, denke ich.
Mega.
Klasse.
Ich glaube, damit haben wir einen wunderbaren Abschluss hier gefunden.
Ja.
Herzlichen Dank,
dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Hat richtig Spaß gemacht. Auch mit Blick auf die Zeit, die ist geflogen. Stunde 13.
Wahnsinn.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst.
Bestimmt bis bald.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.